fast wie so ein Innovation Hunter zu sein und immer danach zu gucken, was entwickelt sich irgendwo, ist einfach total cool, weil es gibt so geniale Lösungen da draußen.
Hi, willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Den Begriff des CO2-Fußabdrucks, den kennt ihr sicherlich alle. Vielleicht habt ihr euren eigenen schon mal zu berechnen versucht oder auch zu reduzieren versucht. In der Folge heute soll es darum gehen, was Unternehmen eigentlich tun, wie die CO2-Bilanzen erstellen und was sie dann für Maßnahmen ergreifen, um nachhaltiger zu werden und um ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Viel Spaß! Hallo Harriet, schön, dass du da bist. Total gut, dass wir heute sprechen. Bevor wir gesprochen haben, lese ich mich natürlich ein, bereite mich ein bisschen vor und habe aus Spaß, wie man das heutzutage so macht, Chatty mal gefragt, good old ChatGPT, was denn dein, euer Startup Dowry eigentlich so macht. Und es hat mir geantwortet,
Dowry ist... Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, ich war auch gespannt. Das geht auch heute oft drum, wie kommt man so, wenn man ein Unternehmen hat, ne, wie kommt man da in den, wie lesen an die LLMs. Also was Chatty über dich euch sagt, ist, Dowry ist ein junges Climate Tech Startup aus Berlin, das Unternehmen dabei unterstützt, Nachhaltigkeits- und Klimaschutzmaßnahmen wirklich umzusetzen, nicht nur zu messen oder zu berichten, sondern in konkrete, wirtschaftlich sinnvolle Aktionen zu überführen. Ganz eloquente, komplexe Antwort. Klingt das gut für dich?
Das klingt tatsächlich sehr gut für mich. Das Einzige, was ich wahrscheinlich sofort einmal in der Selbstkritik mitnehmen muss und vielleicht im Nachgang irgendwie anpassen oder bei uns intern auf den Tisch legen, das ist natürlich sehr nachhaltigkeitsklimalastig direkt kommuniziert ist. Und oft ist es ja gerade heute so, dass wenn das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn das unsere interne und intrinsische und auch vor allem meine persönliche Motivation dahinter ist, diese Worte aber manchmal mit Konnotationen kommen mit, das ist Regulatorik, das kostet nur, das ist extra, wer kann sich das eigentlich heute leisten, gibt es nicht wichtigere Themen. Deswegen ist es eigentlich sehr gut, dass du das gerade so sagst, weil es sollte vielleicht nicht fünfmal in diesem Vorstellungssatz vorkommen, sondern vielleicht nur einmal. Aber das war schon mal auf jeden Fall, mehrwertstiftend gerade, dass du mir das einmal so vorgetragen hast.
Okay, super. Ja, dann könnt ihr schon mal ein bisschen aufatmen. Am Schluss steht ja auch, es geht darum, das Ganze in konkrete, wirtschaftliche, sinnvolle Aktionen zu übersetzen oder sowas. Also eben nicht nur Reporting, nicht nur Compliance, nicht nur das, was man machen muss, sondern auch das, was man Positives dabei bewirken kann. Also hat es auch eine tatkräftige Dimension. Das ist ja auch schon mal ganz schön eine Antwort. Aber weil vielleicht nicht alle unserer Hörerinnen so Experten sind, zoomen wir vielleicht nochmal einen Schritt raus. Es soll heute um ein sehr komplexes, ich sag mal ein bisschen flapsig, sehr nerdiges Thema gehen, nämlich um CO2-Bilanzierung. Und deshalb wäre so ein bisschen meine Frage an dich, weil in diesem Podcast geht es ja auch immer darum, was die Leute so antreibt, mit denen ich hier spreche. Wie bist du dazu gekommen, dich mit CO2-Bilanzierung zu beschäftigen und sogar ein Climate-Tech-Startup zu gründen?
Ja, ich würde wahrscheinlich sogar sagen, dass es gar nicht so ein nerdiges Thema ist oder sein sollte, wahrscheinlich viel mehr.
Okay.
Weil auch, wie ich da reingekommen bin, war eigentlich, also ich habe schon vorher auch in so Nachhaltigkeitsthemen eher nachhaltiger Transport. Ich habe zum Beispiel bei Tesla, oder es war mein erster richtiger Job, war bei Tesla aus so einer Überzeugung von, oh, wir haben ja irgendwie wirklich ein Problem mit dem Thema Nachhaltigkeit und was gibt es da eigentlich für so coole Lösungen, die Leute auch attraktiv finden und gerne kaufen und nicht nur wegen dem Nachhaltigkeitsthema.
Okay.
Und bin dadurch aber total tief in diese Thematik reingestiegen und bin dann sehr doll in das Thema Klimawandel und was haben wir hier eigentlich für ein Problem? Und der Klimawandel, die Ursache davon sind ja einfach, dass wir Treibhausgasemissionen zu viele in die Atmosphäre bringen. Und dementsprechend ist es eigentlich im Prinzip erstmal ein Thema, was uns alle irgendwie betrifft, weil die Auswirkungen vom Klimawandel sind ja so Dinge wie zum Beispiel Extremwetterereignisse und einfach generelle Klimaveränderung. Und das betrifft ja erstmal jeden. Und jetzt aber natürlich hast du total recht in diesem, es ist irgendwo nerdig, weil wenn man dann sagt, okay, aber woher kommen eigentlich genau Emissionen und auch Emissionen und Unternehmen? Also ich hatte dann nochmal einen Master gemacht im Thema Carbon Management, weil ich dann total daran interessiert war, nur an diesen Emissionsthemen. Und da wollte er dann aber da reingucken und sagen, ich will jetzt nochmal irgendwo wirklich auf den Tisch gelegt bekommen, was ist hier unser Problem? Was haben wir schon versucht als Menschheit? Wie funktionieren auch irgendwie wirtschaftliche Hebel? Sowas wie zum Beispiel ein Emissionshandel, den wir auch in Europa haben, das European Emissions Trading Scheme und solche Geschichten. Und bin dann darüber darauf gekommen zu sagen, naja gut, wir brauchen ja eigentlich erstmal eine Transparenz auch darüber, wer eigentlich wie viel Emissionen irgendwo ausstößt, weil dann kann man ja auch handeln. So, und dann hatte mit einem ehemaligen Kollegen, mit dem ich auch im Thema Emissionsbilanzierung zusammengearbeitet hatte, haben wir dann gesagt, das eigentliche wirkliche Problem da draußen ist und gerade auch von Unternehmen ist zu wissen, was kann ich eigentlich ich als Unternehmen in meiner Branche, mit meinem Setup, mit meinen Standorten, mit meinen Produktionsabläufen oder vielleicht habe ich auch einfach nur Büros oder Filialen. Genau. Was kann ich konkret machen, damit meine Emissionen runtergehen? So, und dann ist es ja erstmal schön und gut zu wissen, aha, du könntest hier irgendwelche großen, teuren Dinge irgendwie einkaufen, die dann deine Emissionen senken oder irgendwie implementieren. Aber wir wissen ja alle, dass die Unternehmensrealität auch die ist, du brauchst auch Dinge, die sich wirtschaftlich irgendwie ausgehen. Und dann haben wir gesagt, wir packen diese beiden Themen zusammen, weil dann auch Unternehmen in der Lage sind, nach vorne zu gehen. Und das war dann eben die große Motivation dahinter. Und das ist das, was wir heute Unternehmen bieten.
Okay, wunderbar. Und wir sprechen dann noch ein bisschen genauer drüber, aber am Schluss ist es eigentlich eine Software, oder? Die zur Klimabilanzierung, zur CO2-Bilanzierung beiträgt. Zoomen wir hier auch nochmal einen Schritt raus. Was ist eigentlich genau eine CO2-Bilanz? Warum oder seit wann müssen Unternehmen die eigentlich erstellen oder erstellen die freiwillig? Wie sieht das aus? Mal so für den Laien gefragt. Weil wir kennen vielleicht alle so das Bild des CO2-Fußabdrucks. Ne? Das ist uns, glaube ich, so allen geläufig, wenn man sich nicht so tief mit dem Thema beschäftigt. Aber was bedeutet das Thema konkret für Unternehmen? Wie sieht so eine CO2-Bilanz da aus?
Ja, genau. Vielleicht erstmal angefangen mit dem wirklich, wie sieht eigentlich eine CO2-Bilanz aus? Und dann, wer muss das eigentlich machen und seit wann ist das irgendwie relevant? Oder was gibt es auch sonst noch für Gründe, das zu machen, selbst wenn man das nicht machen muss?
Ja.
Eine CO2-Bilanz wird so gemessen, es gibt da ganz genaue Standards, wie du das machst, eigentlich so ein bisschen wie Finanzbuchhaltung, nur für deine Emissionen als Unternehmen.
Okay.
Und es gibt da einen ganz gängigen Standard, das ist jetzt, also wenn man sonst nicht in dem Thema ist, ist es irrelevant, aber das heißt das Greenhouse Gas Protocol, also das heißt wirklich für die Treibhausgase gibt es quasi so ein Protokoll, wie du das bilanzierst und daran kann man das eigentlich ganz gut erklären. Es gibt in dieser Bilanz drei sogenannte Scopes, Scope 1, 2 und 3. Und Scope 1 muss man sich so vorstellen, dass wenn man jetzt einen Zaun um sein eigenes Unternehmen ziehen würde, egal ob du jetzt einen Standort oder 500 hast, das ist total egal und auch egal, was da erstmal passiert. Alles, was, wenn du da einen Zaun drum ziehen würdest, was geht von da direkt in die Luft? So, wenn du jetzt zum Beispiel eine Beratung hast, dann geht da erstmal überhaupt nichts in die Luft. Also da könnte zum Beispiel manchmal irgendwelche Kühlflüssigkeiten in deinen Klimaanlagen, da entstehen dann sogenannte F-Gase, aber das ist jetzt wirklich minimal. Das heißt, eigentlich da nichts, während wenn du was produzierst und irgendwo einen Schornstein zum Beispiel hast, dann geht da ja was direkt in die Luft. Das heißt, das sind deine Scope-1-Emissionen. Das ist sozusagen alles das, was direkt in die Atmosphäre geht. Scope-2 ist alle eingekaufte Energie und Fernwärme. Das heißt zum Beispiel, bleiben wir bei den simplen Beispielen, zum Beispiel du bist einfach eine Beratung, kannst gleichermaßen auch irgendwie eine Agentur oder irgendwas, egal eigentlich was für ein Unternehmen, du beziehst ja Strom. Manche produzieren es natürlich auch selber und das ist zum Beispiel dann auch wieder ein Thema, was kannst du machen, um Emissionen zu reduzieren und zum Beispiel eine eigene PV-Anlage ist natürlich total grün und aber auch rentiert sich wirtschaftlich, das heißt, das wäre direkt tatsächlich so ein Hebel, den man gehen könnte, aber ansonsten ist hier in Scope 2, diese zweite Kategorie ist eben eingekaufte Energie und Fernwärme und ist dein Strom. Dein Strom kannst du zum Beispiel Grünstrom beziehen, aber es kann natürlich auch normaler Strom sein. Und der Strom ist natürlich, weil wir ja nicht, zum Beispiel wenn wir in Deutschland sind, alle Energie aus Erneuerbaren beziehen in Deutschland, ist dann natürlich ein Teil fossil. Und das wird dir dann sozusagen prozentual als Unternehmen angerechnet.
Okay.
Genauso aber auch mit Heizenergie. So, das heißt, es wird quasi geguckt, du kaufst so und so viel zum Beispiel Kilowattstunden ein. Im Schnitt in Deutschland ist das mit solchen Emissionen verbunden. Das geht dann in deine Unternehmensbilanz. Mhm. Und dann gibt es den Scope 3. Das ist eigentlich alles andere, was du machst. Das heißt, das ist quasi deine vor- und nachgelagerte Lieferkette. Aber das ist auch irgendwie wieder so ein abstraktes Wort. Was das eigentlich heißt, es ist ein, wie fahren die Mitarbeiter ins Büro? Okay. Es ist Geschäftsreisen. Fliegen die, fahren die mit der Bahn. Es ist, wenn du jetzt zum Beispiel produzierst, dann ist es alle Materialien, die du auch einkaufst. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Plastik, wenn du Holz, wenn du Baumwolle, aber auch die Computer, die du fürs Büro einkaufst. Sowas fällt da alles mit rein. Und dann, irgendwann wird es dann auch so ein bisschen komplexer in der Berechnung, ist es etwas, was da mit reinfällt, sowas wie, stellen wir uns zum Beispiel einen Mediamarkt vor. Mhm. Es gibt eine Kategorie in der Emissionsbilanzierung, die heißt sozusagen die oder übersetzt die Emissionen, die entstehen während der Nutzung der verkauften Produkte. Zum Beispiel Mediamarkt verkauft unter anderem ganz viele Waschmaschinen, ganz viele elektrische Geräte. Und da müssen die quasi die Nutzung davon von den Kunden eigentlich bei sich mit einrechnen in die Bilanz. Okay. Wow. So. Und das heißt, deswegen ist es dann natürlich wieder eine totale Motivation für die zu sagen, was sind denn die energieeffizientesten Geräte und so, weil die davon auch wieder profitieren. Das heißt, am Ende ist eine CO2-Bilanz eigentlich jegliche Handlungsfelder deines Unternehmens übersetzt in Emissionen. Und hier ist jetzt einmal ein wichtiger Punkt noch, der aber nachher vielleicht auch auf Dauri noch mal ein bisschen bezogen werden kann.
Ja.
Am Ende wird auch eine Emissionsbilanz so berechnet, eigentlich alles, wofür du als Unternehmen Geld ausgibst, das wird in Emissionen umgerechnet. Das heißt, hier kann man eigentlich auch schon mal, das ist nämlich nicht so die normale Denke, offensichtlich, wenn das berechnet wird, wofür du Geld ausgibst, wenn du weniger Geld für eine Ressource ausgibst, weil du zum Beispiel effizienter in deinem Ressourcenverbrauch bist, gibst du ja weniger Geld aus und gleichzeitig weniger Emissionen. Das heißt, zum Beispiel das Thema Ressourceneffizienz heißt automatisch Emissionsreduktion auch in den meisten Fällen. Das ist immer so ein ganz schöner Hebel. Und dann vielleicht aber noch auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen. Seit wann müssen Unternehmen das, oder erstmal seit wann ist es relevant und muss man das machen oder wer muss das machen? Es ist relevant schon ziemlich lange. Es gibt zum Beispiel den europäischen Emissionshandel, der vor allem die Heavy Emitter, also das heißt die Industrien, die ganz viel Emissionen ausstoßen, zum Beispiel so Stahlproduktion oder so, die sind schon seit 2005 gibt es diesen europäischen Emissionshandel. Die allermeisten von uns kennen aber das Thema oder das Wort wahrscheinlich CO2-Fußabdruck erst seit so 2019, 20. In der gleichen Zeit wurde so das ganze Thema auch so Fridays for Future und alle waren klimaneutral und irgendwie nur noch Nachhaltigkeit.
Da wurde das Thema Nachhaltigkeit so, und groß. Ja.
Genau. Und das heißt sozusagen, es gibt einige Regulatoriken, die Unternehmen dazu verpflichten, auch ihre Emissionen offenzulegen. Allerdings, da gab es auch einige regulatorische Veränderungen, Stichwort CSRD, das war so eine Regulatorik in der EU, die eigentlich sehr viele Unternehmen mit einschließen sollte, tut es jetzt eigentlich am Ende doch nicht.
Die jetzt abgeschafft
wurde. Das heißt,
wurde,
es sind am Ende, genau, es sind am Ende gar nicht so viele von der Zahl reguliert, ihre Emissionen offenzulegen. Dennoch ist es so, dass es trotzdem eigentlich fast für alle relevant ist, weil die ganz großen Unternehmen sind alle reguliert. Die haben alle Zulieferer. Das heißt, in dem Moment, wo die ganz großen Unternehmen das reporten müssen, sind die natürlich, weil deren Zulieferer, weil die kaufen die Produkte, wie der Thema, was ist eine CO2-Bilanz, das zählt in deren CO2-Fußabdruck mit rein.
Die sind Teil der Lieferkette, ne?
Aha.
Kurz gesagt. Ja.
Genau. Welche Zulieferer haben den geringsten CO2-Fußabdruck? Ah, dann schmeißen wir die mal raus, weil hier haben wir einen besseren gefunden, der eine geringere CO2-Bilanz hat. Das heißt, am Ende ist es doch eigentlich für die allermeisten oder für sehr viele zumindest relevant, weil einfach das wie so einen Weitergabeeffekt gibt von den Großen zu dem Rest der Wirtschaft. Und dann ist natürlich aber auch das Thema, selbst wenn du es nicht machen musst oder auch gar nicht in dieser Weitergabekette bist, ist es dennoch so, dass das Thema, wir sind so ein bisschen aus der Zeit raus, wo klimaneutral cool auf der Website war.
Ja,
das ist nicht mehr so das Thema. Es ist aber so, dass, und das ist zum Beispiel auch das, was wir machen bei Dauri, wenn du Emissionsreduktion richtig angehst, dann ist es einfach automatisch Ressourceneffizienz, es ist Kostenreduktion. Und Kostenreduktion findet ja erstmal jedes Unternehmen gut. Und alle die, die dann gleichzeitig verstehen, ah, das, dieses Klimathema, ich glaube, das geht übermorgen nicht weg, das bleibt irgendwie da. Die verstehen auch, egal ob das jetzt für mich heute akut relevant ist oder nicht, wie doll ich meine Emissionen reduziere, es ist am Ende besser, wenn ich es gemacht habe, weil dann bin ich auch aus dem Risiko raus. Und wenn ich das auch noch wirtschaftlich machen kann, ist doch wunderbar. Das heißt sozusagen, faktisch sind von der Zahl gar nicht so viele Unternehmen reguliert, aber natürlich die größten Ausstoßer ja. Und es gibt eben diesen Weitergabeeffekt. Und dadurch, dass der Klimawandel ein tatsächliches finanzielles Risiko für unsere Wirtschaft ist, einfach sozusagen durch die Auswirkungen von vom Klimawandel.
Extremwetterereignisse, was es alles gibt.
Genau, wird es total eben auch als finanzielles Risiko bewertet, weswegen auch zum Beispiel der ganze Finanzsektor dann da irgendwie ein bisschen kritischer drauf guckt und sagt, hier sind irgendwelche Assets von uns in Gefahr, deswegen gucken
Investoren
wir da mal, wie
und
die
so
da
weiter,
stehen.
Ne? Leute, die man jetzt nicht so im klassischen Sinne als Grüne verdächtigen würde, für die ist das wichtig, ja.
Genau, ganz genau, weil es einfach am Ende finanzielles Risiko ist. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig zu verstehen oder anzuerkennen. Das ist ein Thema, was erstmal gar nicht irgendwie eine politische Richtung hat, sondern es ist einfach ein Thema, was uns alle erstmal in dem Risiko gleich betrifft. Es gibt so eine Aussage, die heißt, oder ein Begriff von Experten, die Do-Say-Gap, also sozusagen die tun und oder so eine Lücke zwischen dem, was man tut und dem, was man sagt. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel letztes Jahr 83% der globalen Unternehmen ihre Investitionen in Nachhaltigkeit erhöht haben. Aber es wird halt viel weniger drüber gesprochen. Und deswegen sind sich manche auch mal gar nicht mehr so sicher, ist das eigentlich jetzt gerade noch relevant oder nicht. Aber am Ende würde ich zum Beispiel auch immer sagen, es lohnt sich, daran zu arbeiten, gerade das, was sich auch für euch wirtschaftlich lohnt, weil davon habt ihr überhaupt keinen Nachteil, sondern es ist für euch am Ende einfach Resilienz, Ressourceneffizienz.
Genau, also vereinfacht gesagt, wie heißt der Managerspruch? If you can measure it, you can manage it. Ne? Und wenn man eine Bilanz macht, weiß jeder von uns, selbst wenn man sein kleines Haushaltsbuch führt, wenn man das mit Zahlen belegt, dann weiß man, wo man steht und kann auch entsprechend sparen. Ne? Und deshalb ist es nicht nur irgendwie eine, nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Möglichkeit, das eigene Unternehmen effizienter und besser zu machen. Das ist schon mal interessant. Also wichtig, was du sagst, und da sind wir ganz nah bei der Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie. Es ist kein rein politisches, kein ethisches Gesinnungsthema, nicht nur, sondern eben auch ein Thema, wo es auch um ökonomische Werte geht. Das ist ganz interessant. Ja. Nochmal zurück zu der CO2-Bilanz. Das klingt jetzt unglaublich verästelt. Also mein Ökostromanbieter ist da genauso involviert wie diejenige, wo die Waschmaschine steht, die ich bei Saturn oder einem anderen Elektrofachhändler gekauft habe. Wie geht man sowas an? Beziehungsweise ist das nicht auch eine riesen erschreckende Herausforderung, so eine Bilanz zu erstellen? Und wie unterstützt ihr Unternehmen dabei? Oder wie gehen Unternehmen das an? Kannst du da ein bisschen ins Detail gehen?
Ja. Genau, also wir unterstützen ja erstmal nicht in der Bilanzierung, obwohl das tatsächlich auch ein Nebenprodukt ist von dem, was wir machen, aber tatsächlich ein Nebenprodukt, weil es automatisch fast errechnet ist, in dem Moment, wo wir die Energieverträge etc. von den Unternehmen in unsere Software eingespielt haben, weil das wichtig ist, um Business Cases tatsächlich zu berechnen mit ihren Strompreisen und so. Aber die Bilanz ist in Scope 1 und 2, das heißt das, was in die Luft geht und das, was du als Energie einkaufst, nicht so schwierig zu berechnen, weil am Ende zum Beispiel, wenn du das über das Thema, du hattest gerade wieder Waschmaschine gesagt, die Entscheidung über was für eine Waschmaschine zum Beispiel, und das kannst du jetzt, das ist jetzt in einem Privathaushalt, aber auch für mit jedem Gerät in einem Unternehmen gleichsetzen, die Entscheidung über, welche nehme ich denn da jetzt und welche ist effizienter als die andere, hat einfach am Ende, das ist sozusagen eher das, was wir jetzt gerade bei Dauri machen, dieses, was für Lösungen gibt es, was für Dinge kannst du machen, um am Ende deine Bilanz wirtschaftlich runterzubringen, weil wenn du zum Beispiel eine effizientere Waschmaschine oder irgendein Elektrogerät einkaufst, dann verbrauchst du ja weniger Strom in der Benutzung. Und am Ende aber, wie du die CO2-Bilanz misst, ist einfach ein so und so viel hast du verbraucht. Und das ist der Emissionsfaktor. Also es gibt sozusagen Faktoren an Emissionen, die da dran gerechnet werden. Und das heißt, eigentlich ist es nur eine Zahl mal die andere von dem zum Beispiel Endjahresverbrauch. Und damit hast du dann sozusagen schon deine Stromemission errechnet. Aber gerade das ist deswegen eigentlich auch gerade eine sehr gute Frage von dir, weil das ist immer das, was die allermeisten Unternehmen auch denken, jetzt habe ich ja meine Bilanz, jetzt kann ich ja organisch in das Thema Reduktion reingehen. Jetzt gehe ich in den nächsten Schritt und verbessere das mal. Aber das ist eben genau dieses, aber eben genau dieses von, dann hast du so und so viel Kilowattstunden hast du irgendwie verbraucht im Jahr und dann wurde der Emissionsfaktor dran gerechnet. Und dann hast du einfach eine Zahl von zum Beispiel 100 Tonnen CO2 sind an dem Standort für diese Emissionskategorie relevant. Das sagt dir niemals, diese Zahl, dass dann jetzt an deinem Standort eine Zonenregelung oder ein Luftvorhang oder bestimmte Abwärmenutzung die nächste profitable Maßnahme wäre. Das eine hat ja mit dem anderen erstmal...
Wenn man sein Haus als Buch führt, dann weiß man, wo man viel ausgibt, aber das heißt noch lange nicht, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, um das
zu verbessern. Genau, das ist so ein bisschen...
Das kennen wir alle, ja.
Genau, das ist so ein bisschen, wenn man das zum Beispiel auf andere Unternehmensbereiche anguckt. So eine Emissionsbilanz ist eigentlich Buchhaltung oder Controlling.
Genau.
Und dann aber sich zu verbessern, ist dann ja eher sowas wie ein Go-to-Market-Team oder so oder ein Strategieteam. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge, weil das eine ist ja erstmal ein, da stehen wir. Und dann aber das Wissen zu haben zu, was können wir jetzt machen, ist ja noch eine ganz andere Thematik. Und deswegen konzentrieren wir uns eben darauf, zu sagen, was kannst du machen, um dich jetzt zu verbessern? Und um dich auch so zu verbessern, weil wir sagen immer gerne, eine Maßnahme zählt nur, wenn sie umgesetzt ist. Und damit eine Maßnahme in einem Unternehmen umgesetzt ist, muss sie eben auch machbar sein. Es muss verstanden werden, wie du das umsetzt. Es muss wirtschaftlich sein. Das heißt, du musst wissen, was kostet mich das? Wie viel Emission spart mich das? Wie viel zum Beispiel auch Energie spart mich das? Wie viel Kosten spart mich das? In welchem Zeitraum? Also was ist hier der Return on Invest zum Beispiel?
Genau.
Weil nur wenn du das alles hast, dann hast du quasi wie so einen fertigen Business Case, kannst das entweder selber entscheiden oder irgendwo zur Entscheidung vorlegen und dann wird gesagt, aha, super, das lohnt sich ja total, weil ab in 12 Monaten sparen wir damit monatlich 10.000 Euro. Wunderbar. Erst dann hast du ja wirklich reduziert. Und das heißt, deswegen konzentrieren wir uns rein auf dieses Thema Lösung. Was gibt es da draußen? Das fängt an mit smarten Heizthermostaten bis hin zu bestimmten Müllgeschichten, bis hin zu Mini-Windkraftanlagen fürs Dach. Also es ist wirklich so einmal querbeet oder auch irgendwelche Prozessoptimierungen. Und daran dann auch immer den Business Case zu hängen und zu sagen, das sind die Zahlen. Und so funktioniert das, in dem Szenario funktioniert das, so würde das bei euch als Unternehmen ganz konkret aussehen, eben weil man nicht aus einer CO2-Bilanz die Lösung rauslesen kann.
Ja, okay, also das wäre der Punkt, was ChatGPT uns vorhin gesagt hat, wo es darauf ankommt, das in sinnvolle wirtschaftliche Lösungen, Aktionen, Handlungsdinge, Maßnahmen zu überführen. Okay, wow. Also zahlenbasierte Unternehmensberatung in gewisser Weise irgendwie. Ihr müsst dann ja auch eine Menge Experten haben oder Maßnahmen kennen. Hast du ein Beispiel? Hast du ein Business Case vom Kunden? Namen müssen wir nicht nennen, aber kannst du sagen, da haben die das eingespart und dann das gemacht?
Ich nenne gerne mal ein Beispiel mit simplen Maßnahmen und zwar sehr absichtlich, weil
Wir oft schon im Podcast immer wieder diskutiert, dass es gar nicht die großen Visionen und so weiter sind, sondern auf die kleinen ersten Schritte, die man machen kann. Das klingt immer
ganz
alles so riesig und Bilanzen klingen riesig, aber erster Schritt ist schon mal der erste wichtige Anfang und daraus kann ganz viel mehr entstehen. Ja, gerne.
Genau wie du sagst, dieses man muss anfangen und das ist das Allerwichtigste. Und B aber auch, weil ganz viele immer denken, ach, diese kleinen Maßnahmen, diese kleinen Fizzle-Dinger, das bringt doch gar nichts. Oder weil auch einige denken, das ist doch eh schon überall umgesetzt. Das ist nicht überall umgesetzt. Es gibt zum Beispiel allein in Deutschland Zahlen von, dass du mit, wenn du zum Beispiel rein auf das Thema Energieeffizienz ist immer Emissionsreduktion, also außer du bist komplett nur mit grüner Energie unterwegs. Aber da hast du zum Beispiel unausgeschöpftes Potenzial von gering investiven Effizienzmaßnahmen von 25 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland, in den Unternehmen. Also von ganz einfachen Maßnahmen und das ist quasi Geld, was eigentlich auf der Straße liegen gelassen wird, weil du könntest es einfach auch einsparen. So, und das heißt, um jetzt aber in deine Frage reinzugehen, ein bestimmter Case, zum Beispiel ein Unternehmen, die haben so ungefähr 80 Standorte. Wir haben bei denen aber, oder die haben angefangen, weil am Ende sozusagen befähigen die sich selber mit dem Tool, also mit dem Dowry-Tool, mit 50 Standorten gestartet. Das sind einfach sozusagen Standorte, da ist passiert nicht viel, also sozusagen so Filialstandorte. Und die haben 5 einfache Maßnahmen, also das heißt zum Beispiel einmal, das hatten die schon angefangen, LED-Umrüstung, das hatten sie schon bei ein paar Standorten gemacht und wollten es jetzt noch konsequent ausrollen. Das ist auch immer etwas, wo viele auch sagen, ja gut, aber so ein paar Glühbirnen auszutauschen, wenn du an deinen 50 Standorten... Wenn du an deinen 50 Standorten ein paar Glühbirnen ausgetauscht hast, das ist oft ein Unterschied von 90% erhöhter Energieeffizienz. Das heißt, 90% weniger Kosten. Das lohnt sich.
Wenn so, das man das heißt, dann in Zahlen mal sieht, ist das eindrucksvoll. Dann fängt man an, Glühbirnen zu tauschen. Okay.
Total, genau. Dann war hier auch, das Beispiel hatte ich eben schon genannt, ist immer eine meiner Lieblingsthemen auch, smarter Heizthermostate. Smarter Heizthermostate finde ich absolut genial. Warum? Weil, also man muss natürlich auch die richtigen Anbieter erkennen, also welche da wirklich gut sind. Das ist auch zum Beispiel etwas, wir vermitteln die dann mit, weil in dem Moment, wo man dann sagt, ah, das rechnet sich ja auf dem Papier, aber warte mal, jetzt gibt's da draußen wirklich 50 verschiedene Möglichkeiten, was ich da einkaufen kann. Was ist denn jetzt hier überhaupt gut? Genau. Dann hört man ja schon wieder auf. Das heißt, deswegen liefern wir das auch mit, damit es so einfach ist wie möglich. So, und bei den guten Heizthermostaten, da kannst du bis zu 30% deiner Heizenergie sparen. So, das heißt automatisch auch 30% weniger Kosten. So, dann war das in diesem, weil das auch eben viel Kundenbewegung ist, war auch das Thema zum Beispiel Luftvorhänge ein wichtiges Thema. Also Luftvorhänge sind so, dass... Das stoppt quasi sozusagen, wenn sich irgendwo automatisch immer Türen öffnen. Das können Tore sein, das können Filialeingänge. Also das heißt, es kann auch ein Tor von einem Werk oder sowas sein. Und das sozusagen verhindert den Kalt- und Warmluftaustausch und verringert den und damit sozusagen verringert es auch Energieverluste. So, und das heißt sozusagen, solche Arten von Maßnahmen hatten die einfach 5 Stück davon für die 50 Standorte losgetreten und haben dadurch 500.000 Euro im Jahr war die Einsparung. So.
Okay, ja.
Das und natürlich hast du auch eine Investition dahinter. Das heißt, das ist natürlich nicht an Tag 1 amortisiert. Und es ist immer ein bisschen blöd, von Durchschnittsamortisationsraten zu sprechen, weil meistens so Finanzentscheidungen nicht funktionieren. Aber trotzdem war hier der durchschnittliche Return on Invest, ich glaube, bei knapp unter 2 Jahren. Das heißt, das lohnt sich ja total.
Das klingt alles total gut. Du bist davon überzeugt, ich denke auch zu Recht. Und wir haben jetzt auch gerade nochmal erklärt, für die, die da nicht so drin sind, das Ökonomische und das Ökologische liegt da ganz nah beieinander. Also Nachhaltigkeit rechnet sich, mal so ein bisschen pointiert formuliert. Kleine ketzerische Frage, warum machen es dann nicht mehr Leute oder warum gibt es aktuell diesen, ich nenne das mal ESG-Backlash, also dieses sich wehren gegen nachhaltige Transformation? Wie siehst du das? Ist es ein ideologisches Gefecht? Ist es ein politischer Vibe-Shift? Womit hängt das zusammen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage oder eine sehr relevante Frage. Und ich glaube, da kann man auf verschiedenen Ebenen drauf antworten. Und einmal angefangen mit dem, was du gesagt hast, das Thema, ist es ein politisches oder ideologisches Thema oder Grund dahinter? Einmal angefangen vielleicht mit dem Thema Ideologie. Und Ideologie ist natürlich jetzt schon wieder sehr doll so in dieser grünen Richtung drin. Aber einfach alles, was eher so aus der Nachhaltigkeit selber motiviert ist. Und dann oft, ist sich natürlich oft auch in politisch Grünen sozusagen widerspiegelt. Viel von der Thematik, als die für viele das erste Mal hochgekommen ist, war mit... Wann war das? 1970 mit den Grenzen des Wachstums. Das ist ein Bericht über, passt eigentlich unser Wirtschaftssystem zu den ökologischen Ressourcen auf diesem Planeten und oh Gott, und eigentlich die Growth und der Kapitalismus, das geht eigentlich alles nicht so.
Die Prognosen, die haben auch schon mal gezählt, auch damals mit Computermodellen schon. Ich meine eher so die aktuellen Debatten, also keine Ahnung, man kann das festmachen seit der Trump-Wiederwahl, seit der Europawahl. Jetzt kürzlich stand in der Zeitung, dass die EU mehr kostenlose Zertifikate doch wieder ausgibt an energieintensive Unternehmen, wo man die im Rahmen des Emissionshandels ja eigentlich einschränken will, damit weniger da sind, damit der CO2-Preis teurer wird und damit Unternehmen mehr einsparen. Also den Backlash meine ich irgendwie. Wo kommt das her? Ist das ein politisches Manöver oder was sagen die Unternehmen, mit denen ihr sprecht? Wenn das doch alles so gut ist und so Kosten spart.
Ja, und um da aber so trotzdem den Bogen zu spannen zu dem, was ich gerade gesagt habe, das Thema kommt in der öffentlichen Aufmerksamkeit eben sehr stark aus dieser grünen Ecke. Mhm. Und eben auch so für die breite Öffentlichkeit und rein aus dieser Klimathematik. Und wenn man dann, und das ist nämlich immer wichtig, hier darauf auch zu gucken, wie hat sich sozusagen das historisch entwickelt, um zu verstehen, warum das heute auch so einen Backlash gibt. Mhm. Wenn man zum Beispiel dann auch in Deutschland darauf guckt, wie ist das ganze Thema Klimaschutz? Das ist ja auch eng gekoppelt dann mit dem Thema Energiewende, ist ja auch quasi fast ein Auswuchs von dem Thema Klimaschutz bei uns. Ja. Wurde immer sehr stark aus der Richtung von rein Dekarbonisierung angeguckt. Das heißt, wir treiben Dekarbonisierung nach vorne, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und da geht es dann automatisch immer darum, das kostet einfach, es ist mit Kosten verbunden, aber egal, wir investieren jetzt ganz viel, weil wir müssen das machen. So. Mhm. Aber eigentlich, wenn man, und da ist immer dieses ganze Thema, Energie ein ganz gutes Beispiel. Es gibt da eigentlich so einen Dreieck an drei Punkte, die wichtig sind. Ökologische Nachhaltigkeit, Preissicherheit und dann auch Autonomie. So. Und das heißt, diese beiden Punkte wurden aber lange total vergessen, auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit und auch bei Unternehmen. Und das ist deswegen auch dieses, wieso sehen das heute eigentlich gar nicht so viele so. Mhm. Es wurde nur auf dieses Thema ökologische Nachhaltigkeit geguckt und da ein, wir müssen das nach vorne bringen, ohne darauf zu gucken, dass Erneuerbare sind langfristig günstiger, sie bringen uns auch Autonomie. Gucken wir zum Beispiel heute in die Nachrichten, da steht schon wieder überall, unsere Gasspeicher sind nicht genau so voll, wie sie eigentlich sein sollten. Nein. Und das bringt uns in eine Abhängigkeit, wären wir weiter mit den Erneuerbaren, wären wir nicht so abhängig. Das heißt, es gibt da total viele ökonomische oder Resilienzgedanken auch in dieser Thematik, die aber lange nicht so in der öffentlichen Aufmerksamkeit waren und deswegen viel auch nicht für die Unternehmen im Fokus war. Und deswegen ist das Thema für die meisten Unternehmen reingekommen mit einem, jetzt macht da jemand Sustainability und nicht als ein Thema von, eigentlich ist das ja einfach Ressourceneffizienz.
Genau.
Und das ist einfach so nicht gewachsen. Und wieso das aber heute auch nochmal so einen besonderen Backlash gibt, hat sehr starke geopolitische Gründe, weil wieder auch dieses, das hatten wir eingangs kurz gesagt, es gibt ja auch noch andere Themen, die da draußen in der Welt gerade so los sind. Und kurzfristig ist es natürlich so, dass du hattest auch gerade das Thema angesprochen, freie Zertifikate, also in dem europäischen Emissionshandel.
Ja.
Solange nicht die ganze Welt mitmacht, also das heißt, und ein Emissionshandel lässt ja einfach erstmal Unternehmen dafür bezahlen, dass sie Emissionen ausstoßen.
Genau.
Und wenn man das jetzt aber auf rein Europa beschränkt und die anderen nicht mitmachen, dann, und deswegen Thema Backlash, hat man ja erstmal so auf dem Papier einen wirtschaftlichen Nachteil oder einen Wettbewerbsnachteil, weil dann unsere europäische Wirtschaft einen Nachteil hat. So.
Das sagt die deutsche Chemieindustrie. Ne? Die freuen sich über die kostenlosen Zertifikate, weil sie sagen, sonst können wir im internationalen Wettbewerb nicht mehr konkurrieren.
Genau, das ist.
Gehen hier unter, was sicherlich auch ein Stück weit gerechtfertigt ist.
Das ist die Argumentation. Und dann wurden natürlich auch Ausgleichsmechanismen geschaffen, wie zum Beispiel CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, was sozusagen eigentlich alle anderen auch, die eben mit uns Handel betreiben in Europa, auch sozusagen dafür zahlen lässt, dass sie Emissionen ausstoßen und mit denen assoziiert sind. So, und dann gibt es aber natürlich auch noch, also neben diesem, wir müssen unseren Wirtschaftsstandort stärken, gibt es natürlich auch wieder andere Themen, wie zum Beispiel ist ja die USA, sind sehr stark dagegen. Zumindest in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und da muss man auch wieder sehr stark differenzieren. Zum Beispiel sagt ja Trump ganz doll, Klimawandel gibt's nicht, das wird ja fast überall verboten, alle Subventionen sind gestrichen, Bidens Inflation Reduction Act, der eigentlich am Ende der US-amerikanische Green Deal war.
Windparks sollen nicht zu Ende gebaut werden. Ne?
Genau. Alles wurde gestrichen. Und was aber trotzdem passiert, ist dann zum Beispiel, dass BlackRock, das ist einer der größten Vermögensverwalter der Welt, amerikanisch, nach außen hin total regierungskonform und sagen natürlich auch ein Ja, wir gucken da nicht mehr so doll drauf. Mhm. Was sie aber dann gleichzeitig jetzt gemacht haben, ist ein Unternehmen, ein ESG-Reporting-Unternehmen aus Deutschland mit zum Unicorn zu machen. Osapiens, mhm. das ist eine ESG-Reporting-Plattform, wo genau. BlackRock eine der Hauptinvestoren war. Warum machen die das? Nicht, weil sie sagen, ach komm, jetzt unterstützen wir das Thema doch nochmal, sondern einfach, weil das Thema doch am Ende noch total da ist. Man könnte zum Beispiel auch sagen, Trump möchte diese Themen nicht vorantreiben, einfach weil die einer der größten fossilen Exporteure sind und überall, wo Erneuerbare gefördert werden, entsteht größere Autonomie und damit hat er sozusagen sein Machtinstrument dann verloren. So, das heißt, es gibt verschiedenste Gründe, wieso gerade dagegen gegangen wird. Mhm. Aber um das nochmal umzudrehen, es gibt einen sehr großen Hebel. Zum Beispiel gibt es Zahlen von heute, sind 25% der globalen Industrieemissionen sind profitabel reduzierbar und mhm. sehr zeitnah werden weitere 32% profitabel reduzierbar. Das heißt, eigentlich ist es am Ende ein sehr großes Politikum und ein Versuchen, protektionistisch zu sein, entweder mit ganzen Wirtschaftsregionen oder einzelnen Ländern, mhm. Was zum Teil auch ein bisschen stimmt, aber trotzdem gibt es auch in der positiven Seite sehr viel Potenzial, hier einfach am Ende die eigene Resilienz zu stärken.
Wunderbar, wir könnten noch so viele Seitenwege machen. Ich würde noch auf ein Thema kommen, was vielleicht auch vielen Hörerinnen nicht so richtig vertraut ist oder erstmal fancy klingt. Ihr seid ja ein Cleantech oder sollen wir sagen Climate-Tech-Startup. Was gibt es für sinnvolle, gute Lösungen, Entwicklungen in der Cleantech- oder Climate-Tech-Branche?
Ja, genau. Also einmal oder so vielleicht erstmal so diese bisschen Differenzierung zwischen Cleantech und Climate-Tech, obwohl es natürlich total ja, auch miteinander verbunden ist. Cleantech ist nochmal breiter als Climate-Tech, weil Cleantech ist eigentlich alles, was irgendwie so Ressourceneffizienz und Richtung grüner Technologien sind. Also so, mhm. da kann es auch viel um dann Wasser, um Abfall, um andere sozusagen breite ökologische Themen gehen. Also das heißt einfach alles, was Dinge irgendwie cleaner macht, mhm. während Climate Tech rein auf das Thema Emissionsreduktion beschränkt ist. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier, ich würde uns auch in beiden eigentlich einordnen, weil jetzt ist im Moment unser Fokus total Emissionsreduktion und wir werden das aber auch perspektivisch eben ausweiten, weil wir insgesamt auch Ressourceneffizienz machen auf andere Arten von Ressourcen, weil das ja irgendwie genau das eigentlich das ist, was eben kein Ende haben sollte, die Möglichkeiten, die es da gibt. Und das ist doch super, wenn man das miteinander vermengen kann. Und bei zum Beispiel rein Climate Tech, da fallen auch Dinge rein wie sowas Carbon Capture in Storage. Also das heißt zum Beispiel, das war früher mal eines so meiner Lieblingsunternehmen. Die fand ich immer total cool. Ich finde sie auch immer noch
mal
total cool.
Mal kurze Notiz, CO2 aus der Luft meinetwegen zu filtern oder anderweitig zu binden. Ne?
Genau.
Carbon Capture, das meinte er.
Genau. Ja. Genau. Und da ist so eines zum Beispiel der Vorreiterunternehmen, die heißen Climeworks. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie so sehr große Staubsauger, die quasi CO2-Emissionen aus der Luft ziehen und dann eben über wieder andere Technologien unterirdisch, zum Beispiel dann in Steine, in andere Materialien umwandeln, manchmal auch Materialien, die dann eben wieder für was anderes verwendet werden. Das ist ja immer der Idealfall. Mhm. So, das heißt, sowas ist zum Beispiel viel auch Climate Tech. Das heißt, wirklich so Emissionen auch aus der Atmosphäre ziehen. Da ist es auch immer, wird immer drüber diskutiert, wie effektiv ist das eigentlich? Bringt es, ist es eigentlich wirklich gut oder nicht? Aber da passiert zum Beispiel sehr viel. Und dann hat man natürlich aber auch zum Beispiel, geht ganz viel in beiden Bereichen auch in Energiethemen rein. Also das heißt auch sowas wie Wasserstoff oder solche Themen. Das ist natürlich immer etwas dieses, wie können wir auch alternative Energien produzieren oder aus, wie kannst du aus Klärschlamm, also das heißt wirklich sozusagen ein Abfallprodukt aus den Kläranlagen, wie kannst du daraus jetzt Energie gewinnen und solche Themen. Das heißt, da gibt
Biogas
es so viele,
oder sowas, ja.
Genau, und da gibt es so viele coole Sachen oder zum Beispiel andere Batterieformen, wo du sagst, weil natürlich zum Beispiel das Thema Batterien, da haben wahrscheinlich auch viele schon mal irgendwie ein bisschen gehört, dieses, da sind natürlich irgendwie viele Materialien drin, die auch nicht endlich sind und die dann wieder nicht so umweltfreundlich sind im Abbau und so oder
und
dann auch nicht unter guten,
und so weiter, ne?
Genau, schwer recycelbar und so. Und dann wird zum Beispiel daran ganz viel gearbeitet, dass es einfach auf ganz einer ganz anderen Materialbasis dann Batterien gibt und sowas. Und das finde ich so cool, was es da alles gibt. Und das ist zum Beispiel auch bei mir so ein bisschen mit die Motivation bei Dauri, dieses dadurch, dass das Spektrum, und das ist auch wieder dieses, heute sind 25% profitabel reduzierbar der Industrieemissionen, übermorgen werden es weitere 32% sein. Und diese weiteren 32% sind eigentlich ganz viele Entwicklungen, auch in dem Cleantech- und Climate-Tech-Bereich, die einfach immer weiter wieder einen kommerziellen Reifegrad entwickeln. Und dieses so fast wie so ein Innovation-Hunter zu sein und immer danach zu gucken, was entwickelt sich irgendwo, ist einfach total cool, weil es gibt so geniale Lösungen da draußen. Aber man hat natürlich auch nicht jeder die Kapazität, danach zu suchen und das zu finden. Und deswegen ist das auch ein sehr großer Anspruch mit in meiner oder in unserer Vision zu sagen, wir sind auch die, die immer die innovativen Technologien bei den Unternehmen auf den Tisch legen, weil man kennt die nicht immer alle. Und woher soll man es auch wissen?
Eben, deshalb frage ich so neugierig. Aber klingt nach einer guten, interessanten, progressiven Stimmung, die sicherlich herrscht auf solchen Konferenzen oder Gatherings, wo man sich in der Szene trifft, oder? Ja. Also nach solchen Lösungen zu suchen und Lösungen aufzuzeigen und wie du es auch gerade getan hast, so die auch in Zahlen zu fassen, ist ja ganz gut und wichtig, gerade in Zeiten, wo so viel Doomsaying herrscht und man eher die negativen Zukunftsbilder in Sachen Nachhaltigkeit am Horizont aufziehen sieht. Auch da müssen wir ein bisschen auf die Zahl, auf die Zeit gucken. Welche Rolle spielt KI? Riesenfrage. Nicht, welche Rolle spielt KI für Nachhaltigkeit, welche Rolle spielt KI in, ja, für euch als Startup oder bei der Bilanzierung? Da geht es ja darum, durch Datenanalyse sicherlich, durch effizientere Nutzung von Daten auch bessere Bilanzen zu erstellen, bessere Maßnahmen daraus abzuleiten. Ich spinne ein bisschen rum, erzähl mir ein bisschen was und klär mich ein bisschen auf, welche Rolle KI da spielt.
Total. Ja, das ist auch eine total interessante Frage und ich glaube, man kann das einmal so ein bisschen differenzieren zwischen, was macht es auch für die Kunden einfacher oder wie löst es deren Probleme, wenn du jetzt zum Beispiel ganz konkret über das Thema Emissionsbilanzierung, was ja nicht unser Fokus ist, aber damit zu tun hat, und dann eben auch das Thema dann jeden Tag einen Schritt weitergehen, welche Maßnahmen gibt es, wie bewerte ich die? Und dann einmal ein, wie hilft es uns auch, den Kunden einen besseren Service eigentlich zu bieten und ihnen bessere Lösung anbieten zu können? Und ich würde eigentlich sagen, dass der zweite Teil ein, für uns zumindest, ein viel größeres Potenzial schon heute hat als der erste Teil, weil bei dem ersten Teil, zum Beispiel wenn es um das Thema Datensammlung in Unternehmen geht, wenn die Daten nicht von A nach B gereicht werden, nicht in Systemen erfasst sind oder es da totale Medienbrüche, also das eine liegt in der Excel, das andere irgendwo auf einem Blog aufgeschrieben, dann wird da die KI auch nicht lösen können, dass auf einmal die Daten
Da sagst du was, das ist die Antwort auf die Frage, warum Unternehmen noch keine richtigen Effizienzgewinne durch KI sehen, weil sie erstmal ihre Hausaufgaben oder erstmal sauber machen
also
müssen,
das ist was immer
die Datenarchitekturen angeht. Okay,
true. Genau, das heißt, es muss erstmal schon eine gute Grundlage da sein, dass es sozusagen in den eigenen Unternehmensstrukturen von etablierten Unternehmen wirklich zu einem Mehrwert führt. So, aber wir versuchen natürlich auch den größten Mehrwert an unsere Kunden, an die Unternehmen zu geben. Und da hattest du auch schon einen Teil gesagt, wir können einfacher Lösungen an Unternehmen zum Beispiel bringen. Die passende Emissionsreduktionsmaßnahme, die sich auch finanziell rechnet. Und da benutzen wir zum Beispiel auch KI da drin, dann sozusagen unsere Datenbanken miteinander zu verknüpfen mit den Unternehmensdaten etc., um dann viel schneller natürlich und viel zielgenauer mit den richtigen Zahlen auch die richtigen Maßnahmen für die Unternehmen da rauszusuchen.
Ja, wunderbar. Das klingt nach total vielen Lösungen und Wegen und Möglichkeiten und ist ein schöner progressiver Schluss für unser Gespräch. Ich habe am Anfang ChatGPT zitiert, jetzt wissen wir so viel mehr. Vielen Dank für diese Tour de Force, für diesen Rundumschlag von CO2-Bilanzierung, was jetzt erstmal so nerdy klingt, hin zu ganz konkreten Use Cases, Business Cases und auch noch die politisch-gesellschaftliche Dimension. Das ist wirklich wunderbar und war super interessant. Vielen Dank dir, Herr Redd.
Vielen Dank dir, Nikolas, hat total Spaß gemacht.
Okay, das war's schon wieder. Schön, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, es war euch nicht zu nerdy, sondern ganz konkret genug. Wenn ihr noch weiterlesen, weiterhören, mehr wissen wollt, habe ich natürlich wie immer Links und weitere Infos in die Shownotes gepackt. Und eine gekürzte Version unseres Gesprächs findet ihr wie immer auf meinem Blog. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Macht's gut. Bis bald. Ciao.